Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen.
Auch von meiner Seite. Ich sehe gerade, wenn man das Skript in grösserer Schrift ausdruckt und mit dem Licht, dann geht es auch ohne Lesebrille. Aber zur Sicherheit habe ich es dabei. Ja. Das Thema von heute Morgen beschäftigt mich schon länger. Und es gibt etwa das eine oder andere Gemeindeglied, das schon wegen dem Thema auf mich zugekommen ist. Und darum habe ich gewusst, wenn ich jetzt heute Predigt machen darf, hier in der Gemeinde, dann wird es das Thema sein. Was kommt euch in Sinn, wenn ihr das Wort Vertrauen hört? Was für Synonym gibt es dafür? Was kommt euch in den Sinn? Wenn ihr mal rufen? Glauben? Hoffnung?
Sicherheit?
Sicherheit? Ehrlichkeit?
Zuversicht?
Zuversicht? Warten. Sehr gut. Super. Ich habe mehr gesagt, als das ich aufgeschrieben habe. Was kommt euch in Sinn, wenn ihr das Wort Misstrauen hört oder leset? Was bringt ihr mit dem Wort in Verbindung? Lüge? Angst? Neid, Verletzungen, Unsicherheiten, Negativ, Distanz, Missbrauch zu vertrauen, Enge, böse Absichten, negative Hintergedanken, Enttäuschungen, Skepsis. Was denkt ihr, wenn man in einer Suchmaschine das Wort Misstrauen eingibt, was denkt ihr, welches ist das erste Thema, das zu dem Wort erscheint? Bravo.
Was?
Politik. Genau, Volltreffer. 100 Punkte. Ich lade dich nachher zum Kaffee. Politik ist das erste Thema, das erscheint, wenn man Misstrauen eingibt. Ich lade euch mit dem Gedanken allein. Ja, schaut, wer informiert sich von euch heute noch mit einer Zeitung? Okay. Gibt noch ein paar von dem, wo das braucht. Wer informiert sich heute über das Handy? Okay. Aha. Okay. Beide sind noch gut vertreten. Da ist es eh. Und die haben ja langsam Mühe mit der Existenz. So ist es. Wer Zeitung liest, wer im Handy schaut oder auch am PC, da erfahrt viele Nachrichten. Viele Schlagzeilen. Und vieles kann einem Mühe machen, wo man liest. Nachrichten von der positiven Seite sind gefühlsmässig weniger oder weniger entscheidend. Nachrichten über die Schwierigkeiten sind eher grösser. Minimum haben wir auch den Eindruck, oder viele Menschen haben den Eindruck. Viele Menschen sind skeptischer geworden. Wie gesagt, Corona oder auch eben Politik und Politik, die mit Corona umgegangen ist, war eine grosse Herausforderung für die Gesellschaften in vielen Ländern und Nationen. Und ihr wisst, es gibt vermutlich auch hier bei uns Corona-Befürworter, die sagen, hey, Impfen und Masken und alles. Und dann gibt es sicher auch wieder die, die sagen, nein, hey, was ist los? Verschwörung und so weiter und so fort. Das ganze grosse Thema unserer Gesellschaft, jetzt fast verschwunden. Aber sicher ist die ganze Geschichte in dem Sinn mal ein bisschen weg, aber wirklich weg ist die nicht. Und man hat die Gesundheitsbehörden kritisiert und. Corona ist sicher für unsere Gesellschaft ein Meilenstein, wenn es um Skepsis geht, Vertrauen und Misstrauen in Gesundheitsbehörden, im Bundesrat zum Beispiel. Etwas anderes, was wir hier entnehmen, sind all die Kriege. He? Und vor allem zwei Konflikte, die uns extrem verunsichern. Der Nahostkonflikt rund um Israel, das Volk Gottes, das arg in Bedrängnis ist, wo man sich wirklich fragen kann, was macht Gott jetzt mit seinem Volk? Es ist nicht die erste Bedrängnis in der Neuzeit und schon gar nicht, wenn wir in die Bibel schauen, im Alten Testament. Es ist eine umstrittene Region seit jeher. Ich sage allen immer, wenn ich angesprochen werde auf den Konflikt oder auf diesen Konflikt, sage ich immer, der Konflikt kann nur Gott lösen. Wir können schon in der UNO über solche Sachen diskutieren und wir können Lösungen präsentieren. Das ist Mensch, das ist Politik, das braucht es. Wir müssen Lösungen haben. Aber ich als Gläubiger sage, das kann nur Gott lösen. Und er wird es lösen. Denn in der Prophetie ist das bereits festgeschrieben, was dort wird passieren. Der andere Konflikt ist der Ukraine-Konflikt, der uns sehr beschäftigt und einem auch Mühe machen kann. Der hält schon etwas länger an. Und es ist einfach schrecklich. Oder? Und dann gibt es noch viele, viele andere Konflikte auf dem Planeten. In Afrika, in Asien. Und Menschen sterben und sterben und sterben. Und Menschen werden krank, Menschen werden verstümmelt. Und etwas vom Verrücktesten, was ich immer finde, sind die Vergewaltigungen. Das finde ich wahnsinnig. Dann haben wir einen Klimawandel. Vielleicht gibt es dann auch einige von euch, die sagen, was, Klimawandel, was erzählst du da? Mumpitz. Andere wiederum sagen, es gibt einen Klimawandel. Wir haben so ein bisschen Wetterphänomen verstärkter Art und Weise. Alles das entnehmen wir aus solchen Medien, natürlich auch Fernsehen, PC. Und die Frage ist natürlich von denen, die vielleicht nicht unbedingt an Gott glauben, ja, wenn es ihn überhaupt gibt, den Gott, hat er denn die Welt jetzt aufgegeben? Wenn es ihn gibt, warum scheint er denn nicht stärker in der Präsenz, um uns Menschen auf dieser Welt zu helfen? Wo ist er denn, der Gott? Und unser Predigttext, den habe ich schon sehr lange auf dem Herz, ist einer, den ihr alle kennt. X-mal gehört habt. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Vers 1 bis 11. Ich lese euch da vor. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon, später der Petrus, gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den anderen Fischern, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese randvoll waren. Und sie drohten zu sinken. Als Simon das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Da haben wir das Zusammentreffen von Jesus mit Simon und den anderen Fischern, später Jünger. Konzentrieren wir uns einfach auf den Simon Petrus. Es gibt so zwei Ebenen, die ich so speziell finde an dieser Begegnung. Der Simon, eben genannt Petrus, war ein erfahrener Fischer. Genauso wie der Jakobus und der Johannes. Er hat sein Handwerk gekannt. Von Kindsbeinen an ist er mit dem Gewässer, mit dem Boot, mit dem Fisch, ist er unterwegs gewesen. Er hat die Region sehr gut gekannt. Und man muss annehmen, dass er nicht nur gewusst hat, wie fischen, sondern er hat auch gewusst, wie man sie zubereitet. Ich nehme an, dass der Simon einen Haufen gute Fischrezepte gekannt hat. Kurt Sommer war ein Profi. Ein absoluter Profi. Und da kommt Jesus. Jesus war ein Zimmermann. Der hat sich wohl sehr gut ausgekannt im Holz. Er hat gewusst, was für Holzarten es gibt, wie man die verarbeitet, dessen Verwendungszweck. Vermutlich hat er gewusst, wie man überhaupt Bäume fällt, wie man die lagert. Er hat gewusst, welches Werkzeug das man braucht. Ob eine Säge, ein Raspel, ein Fiele, ein Stechbeutel. Wenn was zum Einsatz kommt. Kurzum, auch er ist ein Profi von seinem Fach. Jetzt sagt doch dem Zimmermann, dem Fischer, was er zu tun hat. Holz trifft auf Wasser oder Fisch. Wie kommt Jesus dazu, als Zimmermann an einem Fischer zu sagen, was er zu tun hat? Ist das nicht eine Frechheit? Das wäre, wenn ich als Sozialpädagoge am Kriegel, Zimmermann, Schreiner, würde sagen, was er zu tun hat. Dann sagt doch der Gregor Josi, du verstehst doch nicht. Was hat Simon Jesus gesagt? Wir sind die ganze Nacht unterwegs gewesen, wir haben gefischt und wir haben nichts gefangen. Und jetzt kommst du, nachdem wir auch noch müde sind, und sagst, was wir machen sollten. Hat sich echt Simon Petrus gedemütigt gefühlt? Hat er echt gedacht, was will jetzt der? Ah, ist ein Prediger? Okay. Immerhin hat er Leute um sich herum und Leute, die ihm folgen. Aber eigentlich ist doch das ein Zimmermann. Hat er echt gedacht, das ist auch noch ein frecher Kerl. Ich frage mich manchmal, was hat Simon Petrus dort gedacht? Und es gibt auch, als ich an dieser Predigt ein bisschen recherchiert habe, bin ich auf einen Artikel gestoßen, der die Frage aufwirft, ob echt Simon bereits ein gläubiger Mensch war zu diesem Zeitpunkt. Warum? Weil er sich gemäß der Schrift relativ schnell entschieden hat, dem Ratschlag von Jesus zu folgen. Ich weiß es nicht, aber es wäre spannend, wenn man das wüsste. Aber ich lasse das offen. Aber entscheidend ist, er hat es gemacht. Er hat sich auf Jesus eingelassen. Er hat gehört und gesagt, wenn es du bist, mache ich das. Redet der Rabbi die Wahrheit oder Unsinn? Okay, ich tue dir jetzt noch mal raus. Er war also auch gehorsam gewesen. Als Berufsmann hat er es besser gewusst. Er kommt ja aus dieser Gegend. Aber weil du sagst, dann mache ich es. Und zum Glück hat er es gemacht. A, haben sie ganz viel Fisch gefangen, was für das Geschäft gewinnbringend ist. B, aber hat er erkannt, wer Jesus ist und seine Macht, die er hat. C, hat er sich überzeugen lassen, mit Jesus mitzugehen. Und D, hat ihm das eine Ruhe eingebracht, bis zum heutigen Tag, zur jetzigen Stunde. Wir wissen, wer Simon Petrus ist. Er ist eine ganz grosse Persönlichkeit im Wort Gottes. Er hat eine wichtige Stellung eingenommen. Und angefangen hat es mit dieser ersten Begegnung. Simon Petrus hat Jesus vertraut. Er hat ihm vertraut. Und all die Attribute, die ihr vorhin gesagt habt, zum Thema Vertrauen, sind einhergegangen. Und ihr mögt euch sicher an die Begegnung erinnern. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 22 bis 33, ich lese die nicht vor, aber es geht dort darum, wo Jesus auf dem Wasser gelaufen ist und Simon Petrus im Gleichen gesagt hat, komm zu mir, komm übers Wasser zu mir. Also der Simon Petrus war sehr gefordert von Jesus. Jesus hat ihn herausgefordert. Aber er hat ihm vertraut. Er hat sich auf ihn eingelassen. Und was heisst das für uns? Es ist so. Wir leben in einer unsicheren Welt. Die Welt kann einem auch ablöschen. Die gesellschaftlichen Bewegungen können einem ablöschen. Ob jetzt der Eurovision Song Contest im nächsten Jahr stattfindet oder nicht. Ob der Nemo gewonnen hat oder nicht. Aber es gibt Leute, da löscht es ab. Man kann die Olympischen Spiele in Frankreich in der Eröffnungszeremonie beurteilen, wie man will. Es hat jedes Recht. Aber es gibt auch die sagen, was dort dargestellt worden ist, ist das Abendmahl. Mit ganz komischen Figuren. Und die Frau dort in der Mitte mit der Krone hat Jesus dargestellt. Wir sind unglaublich gefordert. Und das ist im Grossen, das geht in die Welt. Und dann haben wir noch unsere Welt, oder? Und die eigene. Und wir wissen voneinander und wissen auch von Kolleginnen und Kollegen, viele Menschen sind krank. Ich weiß nicht, ob euch das auch auffällt. Mir fällt das auf. Viele Leute sind krank. Ob das eine Nachwirkung ist von Corona? Ich weiß es nicht. Es gibt immer wieder Leute, die ausfallen. In unseren Teams haben wir nicht immer die stabile Situation. Nicht alle sind immer an Bord. Es fehlt der eine oder wieder der andere. Und dann haben wir unsere eigenen Gebrechen. Unsere Operationen. Die es ja zum Glück gibt. Aber wir werden einfach nicht jünger. Und selbst die Jungen haben Gebrechen. Sind dauernd verkältet. Dauernd irgendetwas. Es könnte einem schon verleiden. Es kann einem verleiden. Und ich verstehe das. Aber als Christ haben wir etwas, wo ein Nicht-Christ nicht hat. Und darum ist es gut, wenn die Menschen zu Jesus kommen. Denn Jesus weiß, wie es ist. Er weiß es. Und er sagt, ich lasse euch nie allein. Nie. Ich denke, Herr, du lässt viel zu. Und du hast schon in der Vergangenheit viel zugelassen. Aber du hast die Welt nicht aufgegeben. Die Welt ist in dem Sinn nicht verloren. Im Sinn von, die Geschichte geht weiter. Die Bibel lehrt uns, bis zu seinem Wiederkommen. Ich kann euch einfach heute Morgen auch sagen, gerade auch diesen Geschwisterten und die Menschen in unserem Umfeld dürfen auch sagen, Mut machen. Mut machen. Erstens sind wir nicht allein. Wir sind ja eine ganze Schar, nur schon da. Wir können einander helfen, wir können einander unterstützen. Wir können füreinander beten, wir können füreinander einstehen. Wir können diakonische Dienste machen. Und das können wir auch an anderen Leuten. Dass sie sehen, hey, das ist ein Christ, der hilft mir. Auch wenn man das Gefühl hat, es berstet jetzt alles auseinander, Jesus hat das im Griff. Gott hat es im Griff. Und ich habe es vorhin im Gebet gesagt, vor dem Gottesdienst, letzte eines ist wieder wolkenloser Nachthimmel gsi. Und da bin ich rausgestanden und dort, wo ich wohne, hat es noch nicht so viel Lichtverschmutzung in Sachsen, gell? Und habe in das Sternenmeer reingeschaut und die Milchstrasse, wo da kommt ja jeder Bauer gläsige Äugel über, wenn er die Milchstrasse sieht. Einmal die, die noch Milchwirtschaft betreibt. Und dort denkt, stehe ich als Josi in meinem Garten und schaue da rauf und denke, wow, sensationell. Was hat Gott da geschaffen für uns? Und da staune ich. Und der gleiche Gott, der das geschaffen hat, hat die Erde geschaffen und hat dich geschaffen und hat mich geschaffen und dich auch noch gerade. Der gleiche Gott, der das kann, kennt uns und weiss. Er weiss. Und das ist etwas Wunderbares. Und das müsst ihr mitnehmen von heute Morgen. Gott weiss und er lässt dich nicht allein. Auch wenn du den Eindruck hast, leck mir am Arsch. Gott ist mit dir, auch wenn du den Verleider hast. Und weltlich gesehen und menschlich gesehen, helfen aneinander, unterstützen aneinander, gehen miteinander den Weg. In der Vorbereitung zu dieser Predigt ist mir immer wieder unsere Gemeinde in den Sinn gekommen. Unsere Gemeinde, die da. Und ich sage gerne etwas dazu. Wir haben ja die Situation, dass uns Debbie und der David verlassen. Und jetzt Tobias und dann Lena sozusagen als Pastorenpaar haben. Wo geht unsere Gemeinde durch? Was ist angezeigt? Gibt es einen zweiten Pastor? Oder keinen? Müssen wir ein bisschen mehr checken? Oder wie lösen wir es wie? Machen wir ein bisschen weniger Programm? Oder gleich viel? Ich finde, die aktuelle Situation ist eine absolute Einladung. Eine Einladung an uns gemeint. Jetzt ist die Gemeinde gefragt. Jedes einzelne Glied ist gefragt. Und auch da, ich bin Sozialpädagoge, der Theo ist Landwirt. Gsi. Kommt im Ursprung nicht von mir. Aber wie wunderbar ist es doch, wenn ein Sozped, der Josi, mit einem Landwirt, im Herzen schon noch, gell, Theo kann diskutieren. Oder wenn ich kann mit Simon diskutieren kann, der im Rechnungswesen top ist. Ihr wisst, auf was ich will. Der Fischer, der mit dem Zimmermann geredet, sprich umgekehrt. Wir dürfen auch miteinander reden. Wir dürfen uns auch austauschen. Und auch da vertrauen wir aneinander. Denn ich bin 100% überzeugt, jede und jeder will das Beste. Und tauschen wir das Beste miteinander aus. Und auch da vertrauen wir auf Gott. Er kennt unsere Gemeinde. Er weiß, was wir brauchen. Er hat das schon gewusst, bevor sich der David und Debbie entschieden haben, sich zu verabschieden. Gott hat es schon gewusst. Das darf uns das Vertrauen schenken. Und haben wir Vertrauen in die Gemeindeleitung? Wir haben eine Gemeindeleitung. Die sind eingesetzt. Das sind wunderbare Leute. Haben wir auch zu ihnen Vertrauen, dass sie unsere Gemeinde wohl leiteten. Und helfen wir ihnen mittragen. Schaut. Im Galaterbrief steht im Kapitel 5, Vers 22 und 23, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das sind auch Attribute für das gegenseitige Vertrauen. Das Vertrauen in Gott. Denn wer gläubig ist, hat den Geist in sich. Und von dem Geist dürfen wir leben und zehren. Bleiben wir dran. Bleiben wir treu in Jesus und zueinander. Denn wer auf Jesus zählt, und im Miteinander hat eine Feste. Und wenn man die Feste als Felsen anschaut, dann ist das ein guter Untergrund, wo wir stehen. Und nicht Sand, der verrinnt. Jesus ist Gott. Und Gott ist die Allmacht. Und wir dürfen in seiner Obhut sein. Das ist ein Privileg. Das zu erkennen und das einzusetzen im Alltag. Herr Jesus Christus, ich will dir danken. Wir wollen dir danken, Herr, dass du so einzigartig und so gut bist. Du kennst uns, jedes Einzelne. Du kennst auch unsere Schmerzen. Du kennst das, was wir tragen müssen. Und manchmal ist das Tragen auch schwer. Manchmal will es einfach nicht aufhören. Manchmal will es keine Erleichterung geben. Doch du sagst, ich bin mit dir und ich helfe dir mittragen. Ich nehme dich an der Hand und führe dich durch. Du bist Gott, der allmächtige Herrscher, König der Könige. Wir danken dir, Herr, dass du jedes Einzelne durchträgst. Und dass du uns Kraft und Mut schenkst, aneinander zu tragen, miteinander zu tragen, als Gemeinschaft, als Gemeinde, wo es eine Leuchte gegen raus, auch wenn es hier und da schwierig ist. Simon hat dir vertraut. Und du hast aus ihm etwas Grosses gemacht. Und wir dürfen heute vom Wort Gottes lesen, wo auch Simon ganz eine entscheidende Rolle spielt. Und ist das nicht wunderbar? Und eines Tages werden wir dem Simon Petrus begegnen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Aber du, Herr, bist das Zentrum und dir dürfen zu begegnen, ist das Allergrößte. Und das dürfen wir haben, die Zuversicht und die Hoffnung. Du bist der Herr, du bist Gott. Und dir wollen wir auch nachher Lob singen. Dich Lob preisen, dir wollen wir dir geben.